ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Wasser ist lebensnotwendig. Wir brauchen mindestens einen Liter täglich, manche von uns auch zwei, je nachdem wie alt und wie aktiv wir sind. Trinken ist bekanntlich wichtiger als Essen. Ohne Wasser überleben wir nur wenige Tage. Doch für immer mehr Menschen wird der Mangel an Wasser ein Problem. Sie leben in Gegenden, in denen Regen ausbleibt und Flüsse austrocknen. Allerdings, selbst dort enthält die Luft Feuchtigkeit, auch dann, wenn sie trocken erscheint. Könnte man diesen Vorrat vielleicht anzapfen? Das Wasser sozusagen aus der Luft ernten? Das ist heute unser Thema bei IQ. Willkommen, sagt Helmut Nordwig. Beim Thema Wasserknappheit muss ich immer an den Film Dune denken. 2021 habe ich ihn gesehen. Es war nicht die erste Verfilmung des Kultromans, den Frank Herbert 1965 veröffentlicht hat. Dune spielt auf dem Wüstenplaneten Arrakis, wo Wasser Mangelware ist. Jeder Tropfen ist kostbar. So sehr, dass selbst die Toten destilliert werden, um aus ihrem Körper noch den letzten Rest Wasser zu gewinnen. Für uns in Mitteleuropa ist Dune einfach ein spannender Roman und Filmstoff. Aber in anderen Gebieten der Erde, da sehen Menschen sich mit demselben Problem konfrontiert wie die Bewohner von Arrakis.
Ja, was sie seit Generationen machen, ist mit dem Esel losziehen und 3 bis circa 5 Stunden zu den im Tal gelegenen Brunnen zu laufen, das Wasser für ihre Familie zu holen. Für den Garten, für Obst- und Gemüseanbau reicht es nicht, deswegen auch die Mangelernährung dort.
Erzählt der Industriedesigner Peter Trautwein. Er hat das in den Gebirgsgegenden Marokkos erlebt, im Anti-Atlas. Und mit den Berbern, die dort leben, angefangen, Wasser aus der Luft zu gewinnen.
Das hat sich jetzt alles komplett geändert. Wir haben jetzt durchschnittlich pro Person ca. 17 Liter Wasser zur Verfügung. Die Leute fangen an, ihre Gärten anzulegen. Sie ernähren sich gesünder. Sie haben mehr Zeit für Bildung, für andere Dinge im Haushalt. Also wir haben eigentlich dort in diesem Tal, wo die indigenen Berbervölker leben, das Leben dieser Menschen revolutioniert.
Wir, das ist die Wasserstiftung, die Projekte der Firma Aqualonis aus München finanziert hat. Peter Trautwein ist Geschäftsführer dieses Unternehmens. Ich habe es vor einiger Zeit besucht, weil er ein Netz entwickelt hat, um Wasser aus Nebel einzufangen. Nebel, den es zum Beispiel in den Bergen Marokkos häufig gibt.
Also wir stehen hier vor einem Nebelkollektor, um Trinkwasser oder generell Wasser aus Nebel zu bekommen, benötige ich natürlich Nebel und ich benötige Strömung.
Sprich Wind, der immer wieder neuen Nebel heranträgt. Auch der weht in Marokko häufig. Mich hat das, was Peter Trautwein mir gezeigt hat, gleich an die Spinnennetze voller Nebeltröpfchen erinnert, die ich auf Bergtouren häufig sehe. Hier sind es aber senkrecht aufgehängte Netze aus dünnen Kunststofffäden. Beim näheren Herangehen zeigt sich, diese sogenannten Filamente sind nicht ganz so fein wie Spinnenfäden und das Netz ist raffinierter konstruiert. Die Fäden sind nämlich dreidimensional gewirkt. Unter dem Netz ist eine waagrechte Rinne aus Kunststoff angebracht. Sie sieht aus wie eine Dachrinne. Was nicht zu sehen ist, wie dieses Netz in der Praxis funktioniert, etwa in Marokko.
Also ich habe kleinste Tröpfchen, die vielleicht zwischen 20 und 40 Mikrometer im Idealfall groß sind. Das entspricht ungefähr einem europäischen menschlichen Haar. Und diese kleinsten Tröpfchen bleiben an den Filamenten hängen, vereinen sich zu größeren Tropfen und laufen dann durch die Schwerkraft dem Netz entlang bis in die Auffangrinne. Und von dort gelangt es in ein Rohrsystem, in ein Leitungssystem. Und das Wasser fließt ins Tal und von dort in die Zisternen. Und von dort fließt das Wasser, muss man sich vorstellen, sternförmig in die einzelnen Haushalte. Das heißt, jeder Haushalt hat einen Wasserhahn.
In Marokko können nach Angaben der Firma dank eines 8x3 Meter großen Netzes an jedem Nebeltag mehr als 500 Liter zusammenkommen. Ein ganzer Wasserpark ist dort in den Bergen aufgebaut, mit mehreren Dutzend Netzen für etliche Dörfer. Die Netze sind fest verankert und halten auch stark im Windstand. Dafür sorgt ein Stützgewebe hinter dem eigentlichen Nebelfänger. Das Ganze ist eine schlichte Konstruktion, fast wartungsfrei und lange haltbar.
Die Standzeit eines Kollektors würde ich damit beschreiben, dass die Stahlkonstruktion zwischen 50 und 100 Jahre hält. Die Rinnen vielleicht 30 Jahre. Wir haben noch keine Langzeiterfahrung, aber das ist das, was die Hersteller mir als Garantie geben. Die Gewebe müssten vielleicht mal alle 20 Jahre ausgetauscht werden, aber Sie merken schon anhand der Zahlen, dass es sich schon um ein frugales Produkt handelt, was keinerlei Wartung bedeutet, abgesehen davon, dass man meine Rinde vielleicht sauber machen muss nach einem Sahara-Sturm. Aber an für sich ist es auch aus meiner Sicht dadurch auch günstig, weil die einzelnen Komponenten doch sehr, sehr beständig sind.
Zwischen 8.000 und 9.000 Euro kostet ein Netz mit 3x8 Metern Fläche. Ist das wirklich günstig? Auf lange Sicht schon, so die Meinung von Peter Trautwein, wo die Netze bereits stehen, nicht nur in Marokko, sondern auch in Tansania, Kenia oder Bolivien, da wird das Wasser zwar nicht kostenlos abgegeben, aber es ist günstiger als Leitungswasser, das es in entlegenen Berggegenden oft sowieso nicht gibt. Nicht überall ist es neblig, wo Menschen zu wenig Wasser zur Verfügung haben. Aber in der Luft ist immer Wasser, selbst wenn sie trocken erscheint. Luftfeuchtigkeit. Auch die versuchen Forscher als Quelle anzuzapfen.
Luft hat den Vorteil, dass sie sich immer wieder austauscht. Das heißt, sie steht in einem konstanten Austausch mit sich selbst und ermöglicht einem deswegen einen Zugang zu einer erneuerbaren Wasserquelle.
Das ist Igor Luketina, einer der Gründer des Startup-Unternehmens Cosmotaix. Für das Videointerview erreiche ich ihn am Firmensitz in Tulln, Niederösterreich, in einem Innovationszentrum. Was Igor Luketina entwickelt hat, kommt ohne Nebel aus. Es genügt Luft, die mal wärmer ist, mal kälter. Wir kennen das aus der Natur. Wenn es kalt wird und wolkenlos ist, setzt sich Tau ab. Die Luftfeuchtigkeit kondensiert, auf Pflanzen zum Beispiel. Einige von ihnen nutzen den Tau sogar, um sich selbst zu bewässern. Bestimmte Kiefernarten sind dafür bekannt.
Prinzipiell kann man es so verstehen als kleinen Wasserzyklus. Das heißt, das eigene Wasser, das Pflanzen oder die Umgebung transpiriert, wird in der Nacht wieder zurückgewonnen, in den Boden eingeführt. Und somit kann man sich das als geschlossenes System vorstellen, was sehr interessant ist.
Im Prinzip genügt es, eine Glasscheibe bei klarem Himmel über Nacht nach draußen zu stellen und vor Sonnenaufgang den Tau abzustreifen. Bei uns scheidet sich aber nicht besonders viel ab. In einer klaren Nacht entsteht eine Schicht, die nur rund einen Zehntel Millimeter dünn ist. Auf einem ganzen Quadratmeter schlägt sich höchstens ein Glas Wasser nieder, 100 Milliliter. Das ist die theoretische Menge. Um tatsächlich so viel ernten zu können, geht Cosmotaix in Länder, in denen die Luftfeuchtigkeit höher ist, und benutzt eine spezielle Kunststofffolie. Was diese Folie auszeichnet, ihr Material ist den Blättern von Pflanzen nachempfunden, an denen besonders viel Tau kondensiert, und dieses Material hat eine außergewöhnliche physikalische Eigenschaft.
Die Haupteigenschaft der Folie ist, dass sie sehr stark in der Nacht Energie abstrahlt. Alle Oberflächen können das und manche eben besser. Diese Verbesserung, die wir uns von der Natur abgeschaut haben, arbeiten wir in dieser Folie ein. Und somit können wir viel höhere Raten erzielen, als natürlich möglich wäre.
Das heißt, die Folie kann mehr Energie abstrahlen als die gleich warme Umgebung. Auch dieses physikalische Phänomen begegnet uns im Alltag. Besonders viel Tau bildet sich morgens auf Metall, dem Glas von Windschutzscheiben oder auch auf Blättern. Auf Stein und Holz ist viel weniger Tau zu finden. Es hängt vom Material ab, wie viel Energie es bei einer bestimmten Temperatur abstrahlt und damit, wie stark es abkühlt. Um möglichst viel Tau zu sammeln, muss eine Fläche so kalt wie möglich werden. Woraus die Folie von Cosmotaix genau besteht, will Igor Luketina nicht verraten. Die Entwicklung ist noch nicht patentiert, deshalb keine Details. Worüber er aber gerne spricht, wie die Folie eingesetzt werden kann.
Was uns eigentlich die Wirtschaftlichkeit ermöglicht, ist, dass diese Kunststofffolie über Solarpaneele gespannt wird. Das klingt in erster Linie etwas unintuitiv, aber die Solarindustrie hat ein großes Problem mit Tau. Gerade in Wüstengegenden, wo es viel Tau gibt und Wasser knapp ist, haben die nämlich auch viel Staub. Und dieser Staub bleibt kleben auf den Tautropfen. Und verunreinigt dann die Paneele, es gibt geringere Effizienz. wir lagern das alles auf eine Kondensatfolie über, gewinnen das Wasser, verwenden es weiter, um es den Boden einzuführen und die Paneele bleiben sauber. Das ist ein automatisch ausfahrendes Modul. Das heißt, tagsüber bleibt das Solarpanel so, wie es ist, aber in der Nacht fährt dann die Folie aus und schützt die Paneele.
Etwa 10% teurer sollen Solarpaneele nach Angaben des Unternehmens dadurch werden. Das sei vertretbar, findet Igor Luketina. Schließlich entfalle die aufwendige Reinigung der Module. Erprobt hat Kosmotarex das Konzept mit der Firma Karm Solar in Ägypten. Erfolgreich, wie der Gründer sagt.
Wir haben zwei Standorte identifiziert mit Zusammenarbeit mit dem Partner. Und da ist die Luftfeuchtigkeit so hoch, dass es fast jede Nacht kondensiert.
Das Wasser ist für die Landwirtschaft gedacht. Zum Trinken eignet es sich aber nicht. Dazu müsste es unter anderem von Sand und Staub befreit werden. Das ist auch bei anderen Methoden so, die Tau aus der Luft gewinnen. Und selbst dann ist das Wasser noch nicht trinkbar. Es enthält nämlich keine mineralischen Salze, die unser Körper mit dem Trinkwasser aufnehmen muss.
Man kann sich vorstellen wie destilliertes Wasser. Also es hat keine Mineralien grundsätzlich drin, weil es in Luftfeuchtigkeit ist. Und müsste natürlich, wenn man es im großen Stil trinkt, noch mit Mineralien anreichern.
Das ist Ivan Hechler. Er arbeitet an der ETH Zürich. Auch Universitäten wie die ETH bemühen sich um die Gewinnung von Wasser aus der Luft und darum werden wir ihn gleich noch einmal hören. Wie bei Kosmotarex geht es auch in Zürich darum, dass Tau gewonnen wird. Und die Technik kommt ebenfalls ohne Energiezufuhr aus, genau wie bei den Netzen, in denen Nebeltröpfchen hängen bleiben. Genug, um das Wasser über Leitungen in Gebieten zu verteilen, in denen es nicht ausreichend regnet. »2,3 Milliarden Menschen leben in Gebieten mit Wasserstress«, schreibt der jordanische Wissenschaftler Burhan Tashtush in einem Übersichtsartikel Ende 2023. In Gegenden also, in denen es zumindest zeitweise nicht genug Wasser gibt. Rund 700 Millionen Menschen müssen solche Gebiete möglicherweise bis 2030 verlassen und sich an anderen Orten ansiedeln. Der Klimawandel ist dabei ein wesentlicher Faktor. Mit der Erderwärmung breiten sich Wüsten aus, nicht nur in Nordafrika und Vorderasien. Auch Gebiete in Südeuropa oder die Kanarischen Inseln leiden schon jetzt unter Wasserknappheit. Der indische Subkontinent ist ebenfalls immer wieder massiv betroffen. Auf der anderen Seite führt die Erwärmung der Atmosphäre dazu, dass die Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Es wird also wichtiger werden, diese Quelle anzuzapfen.
Es gibt so ein Paper, Scientists Warning to Humanity.
Diese Warnung von Wissenschaftlern an die Menschheit haben im Jahr 2017 mehr als 15.000 Forschende unterschrieben. Ein Schwerpunkt darin ist die Verschwendung natürlicher Ressourcen, unter anderem Wasser. Ivan Hechler von der ETH Zürich hat diese Veröffentlichung nicht losgelassen.
Es war für mich faszinierend, dass eigentlich auch postuliert wurde, dass es eigentlich nicht diese High-End-Fancy-Lösungen immer braucht, sondern einfach pragmatische Lösungen, die einfach ein Problem lösen und einen Riesenmarkt bedienen könnten. Und es geht genau um das, was eigentlich auch für mich die Motivation war im ersten Projekt.
Ivan Hechler ist Ingenieur. In seiner ersten Forschungsarbeit nach dem Studium hat er eine Low-Tech-Lösung entwickelt, um Luftfeuchtigkeit zu Tauwasser zu kondensieren. Ein Prototyp steht auf dem Dach des ETH-Instituts. Auf den ersten Blick ein würfelförmiger Kasten, 40 mal 40 Zentimeter groß, in dem waagerecht eine runde Glasscheibe liegt. Aus dem Kasten ragt ein Trichter mit der Öffnung nach oben. Insgesamt ist das Ganze etwa kniehoch und silbrig verspiegelt. Dadurch mutet die kleine Anlage ziemlich futuristisch an.
Was Sie sich vorstellen können, ist eigentlich eine Glasscheibe, die beschichtet ist. Und die Glasscheibe hat eigentlich zwei Funktionen. Zum einen kühlt sie sich selbst ab. Und zum anderen bildet sich Kondensat darauf und hat obendrauf noch ein Schild. Es sieht aus wie ein Trichter. Das ist der Strahlungsschild und der hilft eigentlich nochmal, dass sich die Glasscheibe noch stärker abkühlt als ohne Schild.
Grundsätzlich wendet Ivan Hechler mit der Glasscheibe dasselbe Prinzip an wie die Firma Kosmotarex mit ihrer Folie. Tau kondensiert auf einer Fläche, die besonders viel Energie abstrahlt und sich daher deutlich stärker abkühlt als die Umgebung. Das wird durch eine spezielle Beschichtung der Scheibe erreicht.
Kein Sonnenlicht erwärmt die Scheibe. Es kann sich nicht aufwärmen und gleichzeitig strahlt die eigene Wärme weg. Und dadurch hat man netto einen Kühleffekt. bis zu 15 Grad Celsius unter die Umgebungstemperatur.
Das macht viel aus. Wenn es in Zürich an einem sonnigen Tag 20 Grad Celsius hat, ist die Glasscheibe nur 5 Grad warm. Selbst tagsüber ist sie dann also kalt genug, dass sich darauf Wassertröpfchen niederschlagen. Die perlen dank einer weiteren Beschichtung sofort ab.
Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn auf der Glasscheibe natürlich das Wasser kondensiert, nimmt es Platz weg für weiteres Wasser, das da kondensieren könnte. Und dafür haben wir es auf der Unterseite beschichtet, sodass, sobald Wasser kondensiert, eigentlich das selbst wegspringt von der Oberfläche, möglichst schnell, um Platz machen für weiteres Wasser, das dann kondensieren kann. Das Wasser fällt dann in einen Behälter runter, wo das gesammelt wird und dann verwendet werden kann.
Die Anlage kommt also ohne Energiezufuhr aus. Sie funktioniert völlig passiv, einfach aufgrund der Gesetze der Physik. Das Ganze klappt nur bei wolkenlosem Himmel. Ziehen Wolken auf, stoppt die Kondensation und läuft bei klarem Himmel einfach wieder an, ohne dass jemand eingreifen muss. In ihren besten Experimenten haben die Züricher Forscher mehr Tau gesammelt als Cosmotaix mit seiner Folie und das auch tagsüber. Vergleichen kann man die Zahlen aber nicht, denn die Firma aus Österreich hat ihre Messwerte in realen Praxistests in Ägypten erreicht. Das System aus Zürich ist dagegen noch ein Prototyp und läuft nur auf dem Dach des Instituts mit einer kleinen Glasscheibe, die man in einer Hand halten kann. Auf ihr schlägt sich an einem Tag höchstens ein Schnapsglas voll nieder. Für eine nennenswerte Taumenge wäre also sehr viel Platz nötig.
Das habe ich auch mit einer Person aus Mexiko besprochen und habe gesagt, wir bräuchten aber auch Flächen. Ich wohne in der Aglo Zürich, da ist alles inzwischen verbaut. Grünflächen schwinden für Wohnblöcke. Also da wird es schwierig mit dem Platz, aber eben zum Beispiel jetzt die Person aus Mexiko hat gesagt, das sei gar kein Problem. Sie hätte genügend Fläche, aber eben kein Wasser.
Bisher haben wir Methoden kennengelernt, die entweder Nebel nutzen oder Tau, der auf speziellen Materialien kondensiert. Wenn aber so wenig Wasser in der Luft ist, dass es nicht einmal tauen würde, muss man es aus der Luft sozusagen heraussaugen. Das können nur bestimmte chemische Verbindungen.
Es gibt schon Materialien, die Wasser aufnehmen. Wenn Sie zum Beispiel Elektronikgeräte, aber auch Schuhe kaufen, da gibt es dann so eine kleine Kügelchen, das ist dann Silikagel. Das sind auch böse Materialien, die nehmen Wasser im gesamten Feuchtigkeitsbereich auf.
Volodymyr Bonn ist Chemiker und arbeitet an der TU Dresden. Dort beschäftigen ihn Verbindungen, deren Molekülstruktur so ähnlich aussieht wie ein Schwamm. Löcher bestimmen also die Gestalt dieser Chemikalien und in diesen Poren ist Platz für kleine Teilchen. In der Luft saugen sich die Schwammchemikalien mit Wasser voll. Anders als die Kügelchen in der Schuh- oder Computerverpackung tun sie das aber nicht wahllos, sondern ihre Struktur lässt sich zum Beispiel so einstellen, dass sie das vor allem bei geringer Luftfeuchtigkeit tun.
Das ist wichtig, weil es gibt ja unterschiedliche Anwendungen. Zum Beispiel Wüsten. In der Luft haben wir immer genug Wasser da, bloß in kleinere Konzentrationen. Und die Besonderheit von diesen Materialien ist, dass wir können tatsächlich diese Eigenschaften so einstellen, dass wir zum Beispiel das Wasser sogar bei 10% oder 20% relativer Feuchtigkeit aus der Luft absorbieren können und dann entsprechend wieder freisetzen.
10% bis 20% Luftfeuchtigkeit, das ist extrem trockene Luft. Zum Vergleich, das Züricher System funktioniert erst ab 65% Luftfeuchtigkeit. Aber es braucht keinerlei Energie. Das ist bei den chemischen Verbindungen von Volodymyr Bonn anders. Und zwar, wenn es daran geht, das Wasser aus dem Schwammgerüst wieder herauszuholen. Da muss er Energie zuführen.
Und zwar muss man entweder das Material ein bisschen hochheizen oder unter Druck anlegen. Dann wird Wasser wieder aus dem Material frei. Oder man kann dann mit trockener Luft Material behandeln und dann kommt Wasser raus.
Und zwar auch hier destilliertes Wasser, das zum Trinken mit Mineralien angereichert werden muss. Chemikalien aus dem Gerüst werden nicht frei. In den USA haben Wissenschaftler ebenfalls solche molekularen Schwämme erzeugt, die Wasser aus fast trockener Luft aufnehmen, also adsorbieren und abgeben, desorbieren. Dass sie dafür auch in der Praxis taugen, hat Omar Yagi an der University of California in Berkeley gezeigt.
Und sie haben tatsächlich so eine Geräte schon aufgebaut. Das ist so Standalone-Geräte, die kann man dann auf in der Wüste aufstellen und dann kann man 3-5 Liter Wasser am Tag sammeln. Die funktionieren dann mit Solarpanelen, um die Sorption zu beschleunigen. Da wird dann Wasser in der Nacht adsorbiert und dann tagsüber desorbiert.
3 bis 5 Liter werden täglich in einem Gerät gewonnen, das in einen Kofferraum passt. Das ist annähernd genug für einen Menschen. Für eine ganze Ortschaft müssten viele derartige Geräte aufgestellt werden. Aber auch dieses System ist einfach zu bedienen, energieautark und eignet sich damit gut für den Einsatz in entlegenen Gebieten. »1965 galt Frank Herberts Roman Dune noch als Science-Fiction, aber zumindest der äußere Rahmen entspricht immer mehr der Realität. Schon jetzt ist Wasser Mangelware in vielen Gebieten der Erde und deren Zahl nimmt wegen der Erderwärmung zu. Die Luft enthält jedoch einen enorm großen Wasservorrat. Experten schätzen ihn weltweit auf 12.900 Kubikkilometer. Das Volumen des gesamten Bodensees passt da 270 Mal hinein. Am einfachsten ist Wasser dort zu gewinnen, wo ohnehin bereits Tröpfchen in der Luft sind, mit den Nebelnetzen namens Cloudfisher, die schon an vielen Stellen eingesetzt werden. Der Entwickler Peter Trautwein von der Firma Aqualonis sagt aber:
Der Cloudfisher wird niemals eine Lösung sein, um Tausende von Menschen in einer mittelgroßen Stadt zu versorgen. Aber ich glaube einfach an viele kleine Lösungen, die die gesamte Lösung dann bilden.
Zu diesen Lösungen gehört eben auch, dass Tau gewonnen wird, der aus der Luft kondensiert. An Flächen, die dank spezieller Eigenschaften kälter sind als die Umgebung. Die österreichische Firma Cosmotaics und die ETH Zürich haben dafür unterschiedliche Lösungen vorgestellt. Beide funktionieren grundsätzlich, auch wenn sie noch optimiert werden müssen. Auch sie sind eher Low-Tech und könnten damit Bausteine für eine dezentrale Wasserversorgung werden. Und sie brauchen keine Energie außer dem Sonnenlicht. Das ist schließlich auch bei Geräten der Fall, die dank schwammartiger chemischer Verbindungen selbst aus sehr trockener Luft noch Wasser heraussaugen. Außer dem Nebelfänger befinden sich allerdings alle Verfahren noch in der Entwicklung. Die Techniken sind noch lange nicht ausgereift. Und noch etwas haben sie gemeinsam. Es sind Idealisten, die daran arbeiten und so dazu beitragen, dass in Zukunft Menschen hoffentlich auch dort leben können, wo es sonst zu trocken wäre. Das war IQ für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Helmut Nordwig. Ich möchte Sie noch auf weitere Folgen zum Thema Wasser aufmerksam machen. Die gibt es in der ARD-Mediathek bei den Podcasts IQ Wissenschaft und Forschung und Radiowissen. Die Links finden Sie in den Shownotes.
Hallo, Stefan Geier hier aus dem IQ-Team. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. In der Beschreibung dieser Folge, da findet ihr diesmal einen Link zu einer Umfrage über IQ. Wir wollen nämlich mehr von euch wissen. Welche Themen interessieren euch? Was gefällt euch an IQ? Was wünscht ihr euch? Und natürlich, was können wir besser machen? Wir freuen uns, wenn ihr euch 5 Minuten Zeit nehmt. Das Ganze läuft bis 13. April und es lohnt sich, denn unter allen Teilnehmenden verlosen wir kurz danach 4 ziemlich praktische Bluetooth-Boxen. So für den perfekten Start in euren Podcast-Sommer. Danke euch, bis bald.